Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Long Drive Podcast. Mein Name ist Martin Borgmeier, auch als Full Beard Long Drives bekannt. Und heute ist alles anders.
Denn heute ist es mal eine andere Folge als sonst. Nicht ich alleine erzähle, wie toll ich longdriven kann und was für Tipps ich so habe. Ihr merkt es vielleicht, da ist noch jemand anders mit in der Leitung. Denn wie angekündigt habe ich heute mit mir zusammen im Podcast den Robin Horvath aus dem Schwarzwald. Auch genannt der Hungarian Hulk. Ihr habt sicherlich schon von ihm gehört. Falls ihr nicht von ihm gehört habt, dann schämt euch. Denn Robin bildet mit mir zusammen aktuell die Spitze der European Long Drivers Tour. Und Robin hat beim letzten Turnier in Russland den längsten Ball, der jemals auf der European Tour geschlagen wurde, aufs Feld runtergefeuert. Nämlich mit 443 Yards. Robin ist nicht nur ein guter Longdriver, sondern hat auch mit seiner eigenen Brand Your Performance ein Ernährungsberatungs- und Physiokonzept am Start. Das heißt, der junge Mann weiß auch noch, wovon er redet. Deswegen, Robin, als allererstes mal die Frage an dich. Ein 443-Yard-Drive. Wie fühlt der sich eigentlich an?
Ja, Martin, erstmal vielen Dank für die netten Worte. Das war ja eine super Einleitung. Ja, zu deiner Frage. Wie fühlt sich so ein Drive an? Letztendlich erstmal genauso wie alle anderen Drives auch, die man schön auf dem Blatt hat. Nur mit der Tatsache, dass eben man doch irgendwie merkt, okay, der Abflugwinkel stimmt, die Flugkurve stimmt, okay, man hat Rückenwind und ja, man hofft dann, dass er natürlich auch eine harte Stelle auf dem Fairway trifft. Die hat er wahrscheinlich getroffen und so ist letztendlich die Distanz entstanden quasi. Hab selber nicht damit gerechnet. Von dem her war der Überraschungsmoment erstmal riesig. Aber angefühlt hat er sich eigentlich wie jeder andere Drive, der einfach richtig, richtig geil auf der Kelle ist.
Ja, aber Robin, du wusstest, dass der Drive gut war, ja?
Ja,
aber
klar.
Die 443 hatte ich dann doch überrascht, ja?
Genau. War schon, ja, dich wahrscheinlich auch. Also ich glaube, es hat jeden überrascht. Also ich meine, der Rekord bestand ja 6 Jahre und da kann man ja nicht gleich damit rechnen, dass wir hier da um ja, direkt so weit schießen. Von dem her war das schon für mich oder für alle, denke ich, eine große Überraschung.
Für alle Zuhörer, die nicht wissen, wie das Grid in Russland aussah, erkläre ich das gerne kurz. Denn Robin, ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass in einem Grid in Russland auf der linken Seite ein Rough-Streifen war, auf der rechten Seite ein Wasserhindernis und im Grunde von den 48 Yards, die das Grid tatsächlich breit war, nur ungefähr 12 Yards übrig waren, die den wirklich langen Ball ermöglicht haben, weil da war das Fairway leicht abschüssig und schön hart.
Genau, und von diesen 12 Yards machen wir die Hälfte, nochmal 6 Yards, wo wirklich die perfekte Landezone war, weil er musste auf jeden Fall von diesen 12 Yards auf der rechten Seite landen, sonst hat man keine Chance gehabt. Weil da war ein Hügel bei 380, 390, glaube ich, sowas, Yards. Und da konnte er dann nochmal einen schönen Satz machen.
Perfekt, und genau die Stelle hast du erwischt. So, jetzt hast du schon gesagt, wir hatten leichten Rückenwind von hinten, leichte Brise von rechts hinten. Das hat dann auch ab und zu mal ein bisschen gedreht, aber der Wind war auf jeden Fall auf unserer Seite in Russland. Hast du denn dann versucht, einen, sag ich mal, speziell hohen Ball zu schlagen? Oder hast du geschlagen wie immer? Wie war das da?
Letztendlich wollte ich ihn auf jeden Fall lange in der Luft halten. Ne? War ja klar, wenn man Rückenwind hat, muss man ihn lang oben halten. Und von meiner Flugkurve oder von meiner Flughöhe her, von den Drives, ist es ja, dass ich eh mittelhoch bis hoch schieße. Und im Endeffekt wollte ich ihn auf jeden Fall hochhalten. Und das hat dann gut funktioniert. Da war sogar ein kleiner Babyfade und dann noch einen schönen Wind von hinten, dann läuft die Sache, ne?
Ja, hoch und weit, das gefällt die Leute, ne? Hast du ja selber gesagt.
Ja, hoch und weit, das gefällt den Leuten. Bisschen mehr Schwäbisch und dann passt der Spruch.
Ja, das mit dem Schwäbisch, gib mir noch 2 Saisons Zeit, dann kriege ich das vielleicht auch vernünftig hin, ja?
Okay.
Ich arbeite mit meiner Frau schwer daran.
Alles gut. Gut.
Robin, 443 Yards, brutal, hat noch keiner geschafft in Europa. Verrätst du uns deine 3 Tipps für längere Drives? Vielleicht auch genau für denjenigen, der nicht unbedingt einen Long Driver in der Hand hat, sondern als normaler Golfer versucht, weiter zu schlagen.
Ja, kein Problem. Man sieht es ja häufig auf der Trying Range dann auch, ne? Wie versuchen die Leute das umzusetzen? Wie versuchen die Leute weiterzuschlagen? Da gibt es auch immer ganz interessante Diskussionen. Aber meistens sieht man dann doch ein Bild, wenn er weiterschlagen will, verkrampft man erstmal. Also jeder Golfer, der weit schlagen will, verkrampft in der Ansprechposition. Klar, man will weit schlagen und denkt, okay, je mehr Muskulatur ich aktiviere, desto weiter kann ich ihn dann schlagen. Hört sich immer erstmal Moment erstmal logisch an, ist aber in der Praxis nicht umsetzbar, weil je mehr Anspannung man in der Ansprechposition bzw. im Aufschwung hat, ja, muskuläre Anspannung, desto weniger kann man sich bewegen. Also die Beweglichkeit wird durch erhöhten Muskeltonus eingeschränkt. Und das machen die meisten falsch. Sie sind zu steif in der Ansprechposition und im Aufschwung und können sich dadurch nicht gut genug drehen, beziehungsweise können nicht gut genug für einen weiten Beschleunigungsweg, ja, für einen weiten Beschleunigungsweg führen. Und so ist mein erster Tipp immer, locker in der Ansprechposition und locker im Rückschwung. Und diese Aktivität und diese, sagen wir mal, Explosivität dann erst im Durchschwung hin zum Ball aktivieren und durchführen. Das ist so mein erster Tipp, den ich
Also im
meinen Leuten
Grunde
mitgebe.
zusammengefasst, locker bleiben und
Genau.
dann feuern, wenn es darauf ankommt, nämlich im Durchschwung.
Genau im Durchschwung muss man das Ganze. Und dann auch vom Griff her erst locker halten und zum Ball hin den Griffdruck erhöhen. Und der Griffdruck im Treffmoment ist natürlich am höchsten, weil natürlich die Kraft auf den Ball oder erstmal auf den Schläger und dann auf den Ball übertragen werden muss. Ja.
Alles klar. So, jetzt
Genau.
bin ich locker und jetzt
Ja.
gebe ich im Durchschwung Gas. Auf was
Genau.
muss ich noch achten?
Gut, dann, was natürlich das Ganze bedingt oder was die Folge ist, ist, dass man einfach auch weiter ausholen sollte dann oder versuchen sollte, weiter auszuholen und einen weiteren Bewegungsweg oder Beschleunigungsweg generieren zu können. Und das schafft man quasi dann dadurch, dass man einfach lockerer bleibt und sich darauf fokussiert, sich weiter zu drehen und nicht sich darauf fokussiert, schneller auszuholen. Also den Fokus so ein bisschen umsetzt oder umswitcht. Ja. Weiter ausholen, statt Gas zu geben im Rückschwung.
Okay, das heißt aber auch mehr Rotation im Rückschwung
Genau, ja.
und quasi daran zu arbeiten, dass der Schlägerkopf im Augenwinkel des linken Auges zum Vorschein kommt. Das ist zumindest für mich immer so ein Indikator. Wenn ich meinen Schläger im Rückschwung sehe, dann bin ich
Genau.
zufrieden.
Ja, so kann man das auch ganz, ganz gut sagen eigentlich, ja.
Okay, das heißt, dadurch hat auch der Schläger wieder mehr Beschleunigungsweg und es führt auch wieder zu mehr Geschwindigkeit. Geht also einher mit deinem ersten Punkt.
Genau, du hast einfach mehr Zeit und mehr Weg, um Kräfte auf den Schläger wirken zu lassen und dadurch halt die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erhöhen. Das ist der Sinn des Ganzen.
Das ergibt Sinn. Also, jetzt bin ich locker.
Ja.
Jetzt gebe ich in meinem Durchschwung Gas und ich habe vorher auch extrem weit ausgeholt.
Genau.
Was mache ich noch?
Als dritter Tipp, was kann man da ganz Gutes sagen? Im Endeffekt finde ich, ist noch die Streckung entscheidend und nicht, also die Streckung in allen Gelenken quasi. Ja. Man generiert ja Kraft, indem man Gelenke anbeugt und dann schnell streckt. Und viele Golfer sehe ich eben, dass bestimmte Gelenke einfach noch gebeugt bleiben. Das heißt, im Treffmoment die Arme noch stark gebeugt sind, also so eine Art Chicken Winging oder die Beine noch stark gebeugt sind, Knie angebeugt. Und dann nutzt man halt nicht alle Muskelkräfte. Ja? Und du musst, egal ob es Speerwerfen ist, egal ob es Kugelstoßen ist, Hammer werfen, die Endposition, also wenn die Kugel oder der Speer wegfliegt, sind alle Gelenke so gut wie es geht gestreckt. Ja? Anders kann man nicht Kraft übertragen oder Kraft generieren. Und so würde ich als dritten Tipp mitgeben oder den Golfern da draußen mitgeben, streckt euch einfach mehr in allen Gelenken. Ja? Versucht im Endeffekt, wenn man so als Tipp sieht, so ein bisschen auch weg vom Boden zu springen, so ein bisschen, so eine Art Sprung zu machen. Ja.
Okay, also maximale Streckung. Das ist
Maximale
wahrscheinlich auch der
Streckung.
Grund, Robin, warum du so weit vom Ball wegstehst im Setup, oder?
Genau.
Du, also,
Na, das ist aber Gewohnheitssache bei mir, keine Ahnung. Das ist irgendwie so.
also, das fällt schon auf. Robin,
Ja.
du musst quasi dich schon in der Ansprechposition strecken, dass du überhaupt beim Ball stehst. Also, es fällt schon auf. Ich habe
Okay.
früher nämlich gelernt, zumindest bei Eisen, ungefähr eine Handbreit zwischen mir, also zwischen dem Schläger und meiner Hüfte soll da sein. Aber Robin, da passen, glaube ich, 10 Handbreiten dazwischen, ne, in der
Ja, das
Ansprechposition.
auf jeden
Es
Fall.
ist
Ja. Ich fühle mich da irgendwie
einfach. Das ist einfach schon ein Unterschied. Ja, hat ja jeder seine persönliche Präferenz und passt genau auch zu dem Streckungsthema. Aber wenn wir gerade bei deiner Technik sind, was ist es denn? Ich meine, man ist ja nie perfekt. Ja, man arbeitet immer an irgendetwas. Was ist es denn gerade, an was du technisch arbeitest, um weiterzuhauen?
Gut, da sind wir auch wieder beim Thema Streckung. Also ich sehe noch Potenzial in meiner Beinarbeit. Und da versuche ich gerade, den linken Fuß mehr zu strecken, beziehungsweise auch noch mehr zu springen. Und ich will einfach, dass ich so ein bisschen mehr den Sprung weg vom Boden habe oder auch, dass man den auch besser sieht. Also da finde ich, habe ich noch Potenzial. Und allgemein habe ich auch noch Potenzial in der Separierung zwischen Oberkörper und Unterkörper. Also bei mir ist so, ich leite den Durchschwung nicht mit der Hüfte ein, sondern bei mir ist es mehr so ein gleichzeitiges Bewegen von Oberkörper und Unterkörper. Und dann versuche ich im Endeffekt, die Hüfte muss erst starten, ja, und dann halt versuche ich, mein linkes Bein mehr zu strecken oder maximaler zu strecken, sagen wir es mal so. Das sind so meine Dinge.
Okay, das heißt, du möchtest im Grunde auch in den Ball reinspringen. Das ist das, wovon der Longdriver dann als Vertical Leap spricht oder Vertical Thrust. Da gibt es ja mehrere Begriffe für. Also im Grunde auch das, was man bei Rory McIlroy zum Beispiel sieht, dass sich der komplette Oberkörper in Richtung Schlag, also in Richtung Treffmoment nach oben bewegt. Und du möchtest dich nicht nur nach oben bewegen, sondern du möchtest sogar springen.
Leicht abspringen.
Genau.
Weil bei mir, ich springe zwar ab, das sehe ich auch in meinen Slow-Mos immer, aber leider erst nach dem Treffmoment oder sehr stark nach dem Treffmoment. Und da muss ich ja halt gucken, dass ich das ein bisschen besser getimt kriege und dann halt die Muskelkräfte von meinen Beinen noch mehr ausnutze. Ja? Das ist halt auch verpuffte Energie quasi im Endeffekt.
Wo wir gerade beim Thema Beine sind und wo die Kraft herkommt, hast du schon gesagt, aus den Beinen kommt viel. Was würdest du sagen, ist der größte oder der wichtigste Muskel fürs Longdriven? Sind es die Beine und was kommt danach?
Es kommt zwar viel aus den Beinen, aber ich finde, das ist nicht der Hauptfaktor. Ich denke, man kann es ja selbst immer selbst dann auf der Range probieren, ne, oder ausprobieren. Der Oberkörper generiert die meiste Kraft. Ja. Aber letztendlich den großen Unterschied machen dann trotzdem die Beine, ja, weil da kommen dann halt die, keine Ahnung, letzten 20-30% raus. Wenn man das gut getimt kriegt, dann kann man halt dann nochmal weiter schlagen und sich von den anderen abheben. Aber ich denke, die Oberkörperkraft ist immer noch die entscheidendste. In Bezug auf, wenn man jetzt mal eine Muskelgruppe nennen wollen würde, finde ich den Latissimus, also den großen Rückenmuskel, ganz gut. Der ist entscheidend, wenn wir jetzt quasi die Arme nach unten ziehen, am Körper entlang, ja, oder Ellenbogen Richtung Körper bewegen. Da ist dieser Muskel ganz entscheidend und sorgt halt für große Beschleunigung. In Verbindung noch mit dem Brustmuskel. Und dann sind wir halt, wenn wir noch mehr ins Detail gehen wollen, bei den Unterarmmuskeln. Die sind auch noch sehr entscheidend. Also alles, was mit Unterarmrotation und so weiter zu tun hat.
Das ist also der Grund, warum nach so einer Range-Session immer mein Rücken und auch meine Unterarme wehtun.
Genau.
Ja. Okay. Dann haben wir das jetzt auch, haben wir die Ursache auch
rausgefunden. Also der Rücken wird wahrscheinlich wehtun, weil einfach die Belastung so hoch ist, klar. Ist ja jetzt nichts Neues beim Long Drive. Und die Unterarmmuskeln tun halt weh, einfach auch eher wegen Überlastung, aber in dem Fall, weil sie halt oft benutzt werden, ne? Oder stark benutzt werden im Long Drive.
Ja, und es ist ja auch ein relativ kleiner Muskel, die Unterarme. Ja. Und die Belastung beim Longdriven ist ja doch recht hoch. Und wie hat sich das bei dir ergeben? Warst du immer schon Longhitter und hast dich dann zum Longdriving entwickelt? Also warst du technisch immer schon so prädestiniert dafür, den langen Ball zu hauen? Oder wie bist du eigentlich zum Longdrive-Sport gekommen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, um erstmal das Thema Technik zu besprechen. Also technisch war ich eigentlich, wenn man golferisch das Ganze betrachtet oder die PGA-Golftechnik, ist meine Technik sehr, sehr schlecht eigentlich, immer schon gewesen. Und ich habe immer viel mit dem Oberkörper gemacht, im Schwung, habe wenig meine Beine benutzt, wenig über die Hüftrotation gearbeitet. Aber ich habe trotzdem immer weit geschlagen. Und da sind wir wieder beim Thema Oberkörperkraft. Oberkörperkraft ist, finde ich, entscheidender für Schlagweite, dass man da einfach aufgrund der Oberkörperkraft viel, viel mehr Stellkopfgeschwindigkeit generieren kann wie mit den Beinen. Aber letztendlich die Beine doch entscheidend oder auch entscheidend sind dann für die letzten paar Prozente, klar. Es ist also, von dem her, wo waren wir jetzt eigentlich genau mit der Frage noch?
wie du zum Long Driving gekommen bist. Jetzt wissen wir, deine Technik war scheiße.
Ja, meine Technik war scheiße.
Jetzt musst du irgendwie zum Long
Driving kommen. Genau, meine Technik war scheiße, aber ich habe trotzdem weit geschlagen. So, das war also mal der Ausgangszustand. Und dann hat mal irgendein Kumpel von einem Mannschaftsmitglied so also einen Long Driver mitgebracht. Und den habe ich dann mal geschlagen und es fiel mir relativ schwer. Und es blieb mir aber irgendwie im Kopf. Und dann habe ich irgendwann selber so einen Long Driver mal gekauft auf eBay, habe ihn ausprobiert. Und das ging eigentlich auch nicht gut. Ja, da blockt man erstmal alles rechts weg und teilweise auch nicht lang. Ne? Da schlägt man dann auch erstmal so 200 Meter oder so. Da geht gar nichts erstmal. Bin aber dabei geblieben und habe gemerkt, okay, wow, da entwickelt sich was, da geht da was. Und wenn ich ihn treffe, dann fliegt er auch weiter wie mein normaler Driver. Und dann bin ich auf Facebook irgendwann mal auf European Long Drivers gestoßen, habe da mal ein, zwei Events als Amateur mitgemacht und habe da gemerkt, dass wenn ich ihn treffe, ja, also wenn ich ihn treffe, das ist ja immer ganz wichtig, dass ich da gut mithalten kann. Und habe da letztendlich letztes Jahr damit angefangen, das Amateur aufzumachen. Habe gemerkt, da geht was, über den Winter fleißig trainiert und jetzt bin ich da, wo ich bin. Genau, mit dir auf der Tour.
Ja, jetzt muss man sich das mal zu Augen führen. Ja. Ja, Robin hat sich vor, ich tippe mal so anderthalb Jahren ungefähr, einen Long Driver gekauft, hat damit 200 Meter geschlagen und hat anderthalb Jahre später durch hartes Training den LDT-Rekord gebrochen. Also,
ja, wie war es ja dir? Wohl... Du hast doch so einen Long Driver auch erstmal nicht getroffen. Das ist doch voll die Umstellung, finde ich.
Ja, ich muss allerdings gestehen, dass es relativ schnell funktioniert hat bei mir. Also ich hatte sowieso immer schon eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ich denke, ich habe immer schon so 125 Meilen mit einem Playing Driver gemacht und habe den deswegen ganz gut hochbekommen. Also das ging. Und ich würde von mir selber jetzt behaupten, dass ich technisch auch keine Katastrophe bin. Also ich habe als Jugendlicher schon ganz gut Golf gespielt und habe die Schule mitbekommen früher. Und deswegen konnte ich mit dem Gerät schon umgehen. Aber ich meine, dann kann ich mit dem Gerät einigermaßen umgehen. Aber dann wirklich Speed da drauf zu bekommen und eine gewisse Konstanz zu entwickeln, das ist was harte Arbeit erfordert. Aber im Grunde kann jeder durchschnittliche Golfer, wenn ich mir das anhöre von dir, du blockst erstmal alles rechts weg und haust 200 Meter und hier und da triffst du mal einen Ball. Man braucht anderthalb Jahre und dann bricht man LDT-Rekorde, ne Robin, so einfach ist
ja,
es?
Ja, so einfach ist es nicht ganz. Ich habe auch davor viel körperlich und so gearbeitet, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass wenn man eine Weile mit dem Longdriver trainiert, dass man natürlich auch besser wird in der Schlagweite und ich schätze mal auch, je nachdem wie die Schwunggeschwindigkeit ist, weiterschlägt wie mit seinem normalen Driver. Allein aufgrund der Länge, ne, des Schlägers.
Ja. Ja.
Aber da muss man echt
trainieren. Man sagt ja so, jedes Zoll am Schläger gibt knapp anderthalb Meilen mehr. Aber mit den anderthalb Meilen mehr muss man auch erstmal umgehen können, ja? Bei normalem Schwung. Genau. So ist es. Ja, und Robin, jetzt weiß ich, wie du zum Long Driving gekommen bist. Jetzt weiß ich, dass du mit Your Performance deine eigene Brand hast für die Themen Physiotherapie und Ernährung. Und deswegen würde ich dir gerne noch eine Frage in dem Bereich stellen. Und zwar das Thema Ernährung im Golfsport. Da hast du ja eine ganz spezielle Sicht drauf, weil man muss vier bis fünf Stunden auf dem Platz unterwegs sein und sich bei Kräften halten und konzentriert bleiben. Würdest du sagen, dass es da einen Unterschied gibt in deiner Ernährungsweise zu einem Longdrive-Turnier, was ja auch über den ganzen Tag dauert, aber eine andere Belastung ist?
Nee, eigentlich nicht. Weil mein Konzept besteht, oder der Hauptfokus von meinem Konzept besteht darauf, Ernährung zu individualisieren. Das heißt, ich mache die Ernährung von der Person abhängig und nicht von der Belastung bzw. von der Sportart. Also in der Hauptsache erstmal. Ja? Also ich gucke, was braucht die Person? Ich mache verschiedene Analysen, mental sowie auch körperliche Analysen und gucke, okay, was braucht diese Person? Und da ist es erstmal nicht wichtig, welche Sportart sie macht, also ob sie ein normales Golf spielt oder Long Drive, sondern die Haupternährung ist erstmal abhängig von der Person, nicht vom Sport. Dann die Einzelheiten, die, sagen wir mal, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter oder genaue Struktur, Mengenangaben und sonstiges, das muss man natürlich in Bezug auf den jeweiligen, auf die jeweilige Sportart setzen, das ist keine Frage, ja. Aber grundsätzlich erstmal die Ernährung abhängig von der Person, die ich vor mir habe.
Okay, ist also individuell, genau. Und es gibt keine Long-Drive-Ernährung.
Nee, eigentlich nicht, finde ich.
Ja, verstehe.
Genau.
Okay, und was ja auch damit einhergeht, sowohl ernährungstechnisch als auch vom Training her, denke ich, ist die, das habe ich zumindest gemerkt, die Woche vor dem Turnier. Ja. Also nehmen wir mal an, Samstag, Sonntag ist Turnier und jetzt geht meine Woche sonntagsabends oder montags los. Genau. Ist diese Woche ganz besonders ausschlaggebend für die Performance im Turnier selbst. Was ist so deine Herangehensweise da? Verrätst du uns deine Geheimnisse, wie man 443 Yards schlägt?
Ja, also grundsätzlich, klar, kann ich da einiges verraten. Also ich versuche halt in der letzten Woche, man muss da auf jeden Fall mit dem Umfang vom Training muss man runterschrauben einfach. Ja, man darf ja kein Muskelkater oder sonstiges haben dann im Wettbewerb. Und man kriegt Muskelkater eigentlich vorrangig von den Umfängen. Ja? Also wenn ich viel Wiederholung mache und viele Sätze, so hat man einen hohen Umfang und dann ist die Muskulatur oder das Gewebe geschädigt und dann verspürt man halt Muskelkater. Das auf jeden Fall in der letzten Woche runterschrauben. Man kann noch von der Intensität her was ein bisschen was machen. Das heißt, man kann gerne im niedrigen Wiederholungsbereich trainieren, ja, und wenig Sätze machen, keine Frage. Das geht auf jeden Fall in der letzten Woche. Und so versuche ich das auch. Das heißt, ich trainiere dann auch wirklich noch so im Wiederholungsbereich, ja, was sagen wir, 2 bis 4. Also wenig Wiederholung, mache vielleicht 3 Sätze. Also schwere Sätze und setze es noch in Verbindung mit irgendwelchen schnellkräftigen Übungen. Also schön explosive Sachen, aber auch wenig Sätze, wenig Wiederholung. Ganz, ganz wichtig. Und das mache ich meistens, je nachdem auch, wie lang die Anreise ist, mache ich bis Mittwochs, Donnerstags, vielleicht noch Freitags was Kleines, je nachdem, wann der Wettbewerb auch ist. Aber Umfang geht auf jeden Fall runter. Intensität kann ein bisschen bleiben. Aber man sollte auf jeden Fall ganz, ganz frisch in den Wettkampf gehen. Also wirklich sich wohlfühlen und keinen Muskelkater haben. Und dann muss man natürlich auch noch in der letzten Woche schauen, so mache ich es immer. Dann mache ich auch immer einen schönen Physiotherapeutentermin aus. Also lass mich nochmal schön durchkneten, auch speziell dann rückenmäßig und so weiter. Und manchmal sogar gehe ich zum Chiropraktiker und lass mich da so ein bisschen einrenken und nochmal schön, sagen wir mal, die Grundordnung wiederherstellen. Und was auch gut ist bei so chiropraktischen Dingen, dass die Beweglichkeit halt direkt wieder da ist oder mehr da ist, ja. Und das nutze ich dann aus.
Du lässt also vorher die Grundordnung wiederherstellen, um sie dann auf dem Grid wieder kaputt zu machen.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja so. Also Long Drive oder Golf allgemein, es ist ja, man muss halt eben auch so sehen, gesund ist es nicht für den Rücken. Man muss halt viel, viel dafür tun, dass es halt, oder sagen wir mal, dass es alles in Ordnung bleibt, ne? Also Gegenbewegung trainieren, Linksschwünge und halt wirklich öfter wie andere Leute einfach zum Physio gehen und viel, viel nebenher tun, damit das natürlich, damit man einfach fit bleibt, ne? Das ist ganz wichtig.
Das sehe ich ganz genauso. Das habe ich in meinem Podcast zum Training auch schon gesagt. Golf und Long Drive natürlich im Extrem. Ist so eine einseitige Belastung für den Körper. Ich kann eine schöne Anekdote erzählen. Ich habe früher sehr leistungsorientiert Golf gespielt und mit 14 Jahren oder 13, irgendwie in dem Alter, bin ich dann in den NRW-Kader gekommen. Und im NRW-Kader, oder dass man da mittrainieren darf, dafür musste man ein sportmedizinisches Attest bekommen, ja, dass man das darf. Und dann bin ich zu diesem Sportmediziner hin und der hat festgestellt, wenn du da so stehst, Martin, und ich dir einen Schläger in die Hand gebe, dann stehst du schon am Ball. Also meine rechte Schulter war viel, viel niedriger als meine linke Schulter. Okay. Und damit hatte ich so lange zu kämpfen und habe das dann natürlich im Jugendalter, als ich dann mit Basketball angefangen habe und Fitnesstraining, ausgleichen können. Aber ich weiß, selbst als ich meinen ersten Anzug gekauft habe, als mein Abiball vor der Tür stand, da habe ich meinen ersten Anzug gekauft, da habe ich dieses Sakko angehabt und ich konnte vorne die Knöpfe nicht zumachen. Und dann habe ich dem Verkäufer gesagt, das Sakko ist schief geschnitten. Und dann hat er das nicht fassen können und dann hat er das hingelegt und hat die versucht zuzumachen, die Knöpfe, und die waren 1A, genau gerade. Es lag einfach immer noch daran, dass meine Schultern einen extremen Schiefstand haben. Und daran merkt man, denke ich, was es auch für einen Einfluss hat auf den Körper, wenn man exzessiv sehr einseitig belastet. Ja. Und aus dem Grund mache ich auch immer Linkshandschwünge bei jedem Training und ziehe immer mein Fitnesstraining durch, um da das möglichst einzudämmen.
Ja.
Aber Robin, jetzt haben wir das Thema Kraft, sage ich mal, oder körperliche Faktoren vorm Training, vorm Wettkampf besprochen. Wie sieht es denn ernährungstechnisch aus? Machst du alles ganz normal oder hast du irgendwelche Specials unmittelbar vor dem Wettkampf?
Specials nicht unbedingt. Unmittelbar vor dem Wettkampf. Ich gucke halt, dass ich in der Woche richtig, richtig viel esse und reinhau. Weil allgemein, wenn man halt anreist und so weiter und auch in Hotels übernachtet oder so, man kommt halt doch nicht auf die Nahrungsmenge wie jetzt daheim, ne? Und im Endeffekt, wir brauchen für den Wettkampf viel Energie. Und ich versuche mir die halt im Vorhinein dann schön reinzuschaufeln, dass die dann da schön abgespeichert wird im Körper und dass wir dann die Energie auch nutzen können. Also ich esse einfach mehr. Ich habe da jetzt nicht spezielle Lebensmittel, sondern ich muss halt schauen, dass ich alle meine Energiespeicher schön auffülle und dann bin ich bereit für den Wettkampf.
Sehr gut. Und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder das nächste Mal, wenn wir zusammen vorm Wettkampf sitzen, noch abends Müsli essen oder irgendwelche anderen Kohlenhydrate.
Ja, einfach reinstopfen. Und dann auch, muss auch da manchmal das Hungergefühl so ein bisschen, oder wenn man jetzt keinen Hunger mehr hat, man muss einfach weiter essen. Einfach weiter, weiter, weiter essen und dann irgendwann aufhören. Und dann, also ein bisschen übertreiben einfach. Weil so wie man im Long Drive übertreibt, sollte man halt auch im Essen dann im Vorhinein übertreiben. So mein Motto. Einfach übertreiben, dann wird's schon.
Wohlgemerkt nochmal kurz, das gilt für die Tage unmittelbar vom Wettkampf. Es ist kein Diät-Tipp von Robin Hoffmann.
Ja, aber wobei wir auch nach dem Wettkampf ein bisschen übertreiben. Da kommt immer mein Heißhunger, da ist der Druck weg und dann geht's los. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil ich bin ja auch Ernährungsberater, ne? Was ich da alles in mich reinstopfe.
Sehr gut. Ja, ich habe dich dabei auch schon beobachtet und es hat mich doch gefreut, dass du menschlich bist. Sehr, sehr gut. Ja, Robin, cooler Einblick auf jeden Fall in deine Abläufe vor Turnieren und was du sonst so treibst, um so weit zu schlagen. Verrätst du uns vielleicht noch den ein oder anderen deiner Trackman-Daten? Zum Beispiel, was mich natürlich interessieren würde, ist, eine Ballgeschwindigkeit. Hast du, ich habe auch schon in anderen Podcast-Episoden darüber berichtet, dass jedes System ja ein bisschen anders misst, egal ob es jetzt die Schlägerkopfgeschwindigkeit ist, Angle of Attack, insbesondere eben die Schlägerkopfgeschwindigkeit wird von dem System sehr unterschiedlich gemessen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass die Ballgeschwindigkeit so ein Parameter ist, der fast überall ähnlich ist. Egal, ob ich jetzt ein Foresight benutze, also ein Kamerasystem, oder Trackman Flight Scope als Radarsystem. Und wenn ich einen vernünftigen Ball benutze, ist natürlich die Ballgeschwindigkeit auch nochmal schneller, weil der Ball einfach besser konvertiert. Und deswegen war die Frage an dich, was war so das Größte, was du mal auf der Leinwand gesehen hast?
Also ich trainiere quasi nur mit Trackman. Also ich habe mit den anderen Systemen noch gar nie trainiert. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber Trackman-mäßig hatte ich mal einen bei 2.10 Ballgeschwindigkeit mit einem normalen, was war das? Mizuno oder Titleist?
Ball, ja. Okay, ich dachte gerade schon Driver, weil dann hätte ich große Augen gemacht.
Ja, nee. Ja, das Problem, Driver, solche Ballgeschwindigkeiten. Weißt du, mit den Bällen halt auch, die Volvic, die implodieren irgendwie, keine Ahnung. Die schlägt man am Anfang gut und dann sind die Ballgeschwindigkeiten bei 200 oder bei, ja, keine Ahnung, 100, 170 oder so, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die platzen innen drin und dann geht nichts mehr.
Ja, genau so ist es, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ich 50 Bälle schlage mit einem Volvic, dann kann ich den Ball danach vergessen. Ja. Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich meine, bei uns, wenn wir Indoor spielen, der knallt natürlich vor den Schlägerkopf und danach auch noch gegen die Wand, ja, und das in kurzen Abständen hintereinander weg. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass andere Ballmarken da das nicht so lange aushalten. Aber es ist schon auffällig. Ja. Ich hoffe nur, dass all die Bälle, die wir auf der European Tour benutzen, noch etwas neuer sind als 50 Mal geschlagen.
Ja, ja das aber der Xavi. Ja, weißt du, das befürchte ich auch manchmal, dass man manchmal so einen erwischt, glaube ich. Keine Ahnung.
Es kann schon mal sein, aber der Xavi hat auf jeden Fall ein Auge darauf, dass die Bälle immer frisch sind. Zumindest kriegen wir oft frische Bälle. Und das ist dann quasi wie New Balls beim Tennis. Da freut man sich dann immer gleich, wenn man die neuen sauren Bälle spielen darf. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Robin, noch eine persönliche Frage.
Oh.
An dich. An dich. Eine Long Drive-orientierte persönliche Frage. Und zwar, was sind denn deine Ziele für A, jetzt die restliche Saison? Ich denke da vor allem an einen Nations Cup, den wir vor uns haben.
Boah, ja, den müssen wir natürlich gewinnen.
Genau, und dann 2019. Wie soll es bei dir weitergehen?
Steigen wir mal direkt beim Nations Cup ein. Also, du bist ja Nummer 1, ich bin Nummer 2. Also, wir müssen das schon irgendwie gewinnen. Also, das sollte das Ziel sein. Und dann für mich persönlich in der Einzelwertung, sage ich jetzt mal, ich will auf jeden Fall unter den Top 3 landen in der Gesamtwertung oder in der Rangliste, ja. Und natürlich das ein oder andere, oder muss ich natürlich dann auch Event gewinnen. Und mein persönliches Highlight wäre es natürlich, wenn ich als Hungarian Hike das Ding in Ungarn gewinne. Und das ist so mein Ziel. Wenn es da nicht klappen sollte, irgendein anderes halt. Aber Hauptsache unter den Top 3 bleiben. Okay, das ist so mein Ziel. Und vielleicht, oh, das ist natürlich auch ein geiles Ziel, wenn wir dann mal wieder aufeinandertreffen sollten, was ich nicht hoffe, im Halbfinale oder so, dass ich dann natürlich mal gewinne. Das wär mein persönliches Highlight. Und ich mal 2-1 gewinne und nicht immer du 2-1 gewinnst.
Robin, weißt du, was das größte Problem daran ist? Dass wir immer viel zu früh aufeinandertreffen. Wir landen immer so in den Brackets, dass wir schon im Viertelfinale oder spätestens im Halbfinale aufeinandertreffen.
Ja, ich weiß.
Ich finde, wir sollten in Ungarn das so machen, dass wir schön im Finale aufeinandertreffen. Und Robin, ja, wenn wir sagen, halt, dass... Ja, es ist okay. Pass auf, das ist in Ordnung, wenn du mir ich München gewinnen darf. Das ist nämlich 2 Wochen später.
Ja.
Ist auf meiner Home-Driving-Range.
Ja, okay.
Und für mich wäre es natürlich das absolute Highlight, als Neumünchner quasi das Münchner-Event zu gewinnen. Dann würde ich es verkraften, wenn du mich diesmal schlägst. Aber jetzt denk nicht, dass ich die Bälle anfange runter zu chippen. Keine Sorge, ich hau da schon drauf.
Ja, ich auch. Keine Sorge. Ja, doch. Ich denke, das kriegen wir irgendwie geregelt.
Ja, das ist so ein genau, super Ziel. Wie sieht es bei dir denn, wie sieht es bei dir 2019 aus? Willst du so in Richtung World Long Drive Championship, World Long Drive World Series schielen? Und hast du vielleicht auch Lust, in Richtung Winter mal zu Lee Cox zu gehen, dem Long Drive Guru, und noch die eine oder andere Sache an deinem Schwung durchzusprechen?
Das auf jeden Fall. Also Winter kommt dann Großangriff. Weil ich muss sagen, ich konnte jetzt noch nicht so technisch trainieren letzten Winter und habe diese Saison natürlich einiges an Erfahrung mitgenommen und technische Dinge versuche ich jetzt eher Richtung Winter dann umzusetzen. Und meine Ziele dann für 2019 sind auf jeden Fall mal, ich will, also das muss irgendwie klappen, dass ich in die World Long Drive Series da mit dir mitmische, weil das ist wahrscheinlich auch dein Ziel und da wird man sehen, wie lang der Prozess ist. Aber ich denke, 2019 ist ein ganz gutes Ziel, da reinzurutschen. Und das geht natürlich nur mit gutem Training. Und bisher habe ich immer viel selbst trainiert, mir die Sachen angelesen und guckt, was probiert oder geguckt, was klappt und was nicht klappt. Und jetzt muss ich oder will ich natürlich mal auch zu so einem Longdrive-Trainer gehen. Und da ist natürlich der Lee Cox die Adresse überhaupt. Und dann werde ich natürlich mit dir da mal hingehen. Keine Frage, da ordentlich trainieren und dann schauen wir mal, was 2019 geht. Und, das habe ich vergessen, Weltmeisterschaften, ganz, ganz großes Thema, ja, in USA. Das ist auch ein geiles Ziel. Mal gucken, ob es dieses Jahr noch passiert. Wir haben ja die Chancen in Köln und in Hannover dann, uns da zu qualifizieren. Und dann gucken wir mal, was passiert, ne? Ein Platz für mich, ein Platz für dich, würde ich sagen, ne?
Ja, das passt wie Asche auf einmal eigentlich, ne? Nur ich hoffe, dass wir dann, wenn das klappen sollte mit der World Long Drive Championship und auch nächstes Jahr mit der World Series, dass wir dann da nicht schon wieder im Viertelfinale oder gar Achtelfinale aufeinandertreffen, sondern dass einer von uns beiden es schafft, als erster Deutscher ein solches Event zu gewinnen, und die absolute Krönung wäre natürlich die World Long Drive Championship als erster Deutscher. Absoluter Hammer. Auch eins meiner großen Ziele.
Das, genau, bei mir auch.
Also, sehr cool, Robin. Ja, Robin, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Longdrive-Leben.
Kein Problem.
Ich würde vorschlagen, wir machen genau dieses Interview nochmal in 9 Monaten. Genau zu Beginn der neuen Saison. Und dann bin ich gespannt. Dann hören wir uns mal an, was wir heute gesagt haben und was wir zu dem Zeitpunkt sagen. Weil wenn die Entwicklung der letzten 9 Monate so weitergeht, dann machst du den nächsten Rekord mit 543 Yards.
Könnte passieren, wenn wir irgendwo spielen, keine Ahnung, auf 3000 Höhenmeter. Das wäre mal geil. Es ist wirklich immer, wir schießen ja auch, wenn mal die Bedingungen schlecht sind, auch mal 360 Yards. Ja, und wir treffen die Murmel perfekt, aber er geht halt nicht so weit. Long Drive ist halt wirklich auch durch äußere Faktoren bestimmt und das sollte man halt nie unterschätzen. Und wenn alles gut läuft, wenn die Bedingungen geil sind, dann knallt man jeden Ball über 400, das ist ja auch klar. Aber es kann natürlich auch mal weniger werden.
Umso besser, Robin, dass du genau das, was ich in meiner ersten oder zweiten, ich weiß es gar nicht genau, Podcast-Episode erzählt habe, dass du das nochmal 1:1 bestätigst. Ja. Genau so ist es nämlich. Du weißt, wovon du redest. Insofern, Robin, allerbesten
Kein
Dank.
Problem. Hat Spaß gemacht.
Beste Grüße raus in den Schwarzwald.
Ja, das ist wunderbar. Vielen Dank. Dir auch nach München. Ja, und vielen Dank für das Interview. War echt witzig. Und mal gucken, wann wir die Fortsetzung dazu machen. Ne?
Genau,
und da
so
reden wir dann
das,
auf Schwäbisch. Ja, das wäre geil. So eine schwäbische Folge. Es wäre eine Herausforderung für dich, aber ich denke, im Leben sollte man immer irgendwie Herausforderungen annehmen. Und wenn wir das mal auf Schwäbisch hinkriegen, wäre es eine geile Comedy-Serie auf jeden Fall.
Das ist natürlich jetzt hart, dass du mich hier öffentlich challenged, was sowas angeht, wo ich genau weiß, dass das nichts wird. Ja, also ich persönlich wahrscheinlich ein Dreivierteljahr hardcore daran arbeiten müsste, dass ich irgendwie ein Wort Schwäbisch rausbekomme, aber ich habe dafür schon die Lösung. Ja. Meine Frau Ninja aus Ulm, die macht das Interview mit dir und dann haben wir die Sache erledigt.
Das wär der Wahnsinn, also wirklich. Da machen wir mal für schwäbische Golfer sowas. Das wäre doch witzig.
Das Problem ist nur, dass das dann keiner versteht, außer den schwäbischen
Golfern.
Ja,
die anderen
Aber
lachen drüber.
Jungs wollen
die anderen lachen drüber und die schwäbischen Golfer können es ganz normal als Information für sich mitnehmen.
Also je nach Zielgruppe entweder Sachunterricht oder
Komödie. Das ist doch eine super Idee eigentlich.
Robin, grandios, wenn das mit den Ideen so weitergeht. Dann bin ich gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Besten
Kein
Dank,
Problem.
Robin. Und
Servus. Ciao. Servus, gell? Also, Pfirti, sagt man doch da in der Gegend. Gell? Also, bis dann. Ciao.
Pfirti, ciao.